in die Ruhe Gottes eintreten. In die Ruhe Gottes eintreten. Wir sind hier am Eröffnungsabend des Festes der Laubhütten, des Laubhüttenfestes, um uns der wunderbaren Bedeutung dieses Festes, aber auch der gesamten Herbstfeste Gottes bewusst zu werden, was es für uns bedeutet, was es für die gesamte Menschheit bedeutet. Ich möchte gleich mit einer Stelle in Psalm 134 anfangen. Psalm 134 und Vers 1. Und ich lese heute hauptsächlich aus der neuen Lutherbibel 2009. Psalm 134 und Vers 1. Ein Wallfahrtslied, nun denn, lobt den Herrn, alle Knechte des Herrn, die ihr des Nachts im Haus des Herrn steht. Eben haben wir gestanden, jetzt sitzen wir. Des Nachts, das tun wir heute. Wir begehen heute einen Festtag zu einer ungewöhnlichen Zeit des Nachts. Wenn Sie nachher Jesaja Kapitel 30 und Vers 29 aufschlagen, da finden Sie ebenfalls eine Bezugnahme auf das Fest, das während der Nacht gehalten wird. Aber ich möchte jetzt auf Psalm 95 eingehen. Psalm 95, die Verse 1 bis 3. Kommt, lass uns den Herrn zujubeln, über den Fels unseres Heils jauchzen. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen über ihn jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Und jetzt Vers 7. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Wir werden hier alle aufgefordert, Gott anzubeten mit Freude, mit Danksagung. Derjenige, der uns das Heil bringt, er ist unser Gott und wir sind seine Kinder. Aber jetzt wird es weitergeführt mit einer Warnung. Da heißt es weiter in Vers 7, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet euer Herz nicht, wie es zu Meribah geschah, wie am Tag von Massa in der Wüste, als mich eure Väter versuchten oder besser prüften und mich prüften oder testeten und sie sahen doch meine Taten. 40 Jahre war mir dieses Geschlecht zuwider und ich sagte, es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht erkennen wollen. Vers 11. Und so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Gott erinnert seine Zuhörerschaft daran, damals wie heute, dass wir uns nicht so verhalten sollten wie die Menschen im Alten Testament, das alttestamentliche Israel, das nicht in der Lage war, in das gelobte Land, die damalige Ruhe, einzugehen. Diese Passage wird im Neuen Testament zitiert, im Buch der Hebräer, im Hebräerbrief. Aber dort wird noch sehr viel mehr hinzugefügt. Schauen wir uns dies in Hebräer Kapitel 3 einmal näher an. Hebräer Kapitel 3, und ich fange an mit Vers 7 zu lesen. Die Verse 7 zunächst einmal bis Vers 11. Hebräer 3 und Vers 7. Darum, wie der Heilige Geist sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht, wie in der Verbitterung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Und darum war ich entrüstet über dieses Geschlecht und sagte, immer irren sie mit dem Herzen, aber sie erkannten meine Wege nicht, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und das war im Großen und Ganzen ein Zitat aus Psalm 95. Aber Paulus fährt fort, noch einiges mehr jetzt zu sagen, beginnend mit Vers 12. Seht zu, Brüder, dass nicht jemand unter euch ein böses, ungläubiges Herz hat, das vom lebendigen Gott abfällt, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, damit niemand von euch durch den Betrug der Sünde verstockt wird. Denn wir sind Christi teilhaftig geworden, wenn wir denn die anfängliche Zuversicht bis ans Ende festhalten. Indem gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht, wie in der Verbitterung. Welche hörten sie denn und haben sich aufgelehnt? Waren es nicht alle, die unter Mose von Ägypten auszogen? Über welche aber war er entrüstet 40 Jahre lang? War es nicht über die, die sündigten, deren Leiber in der Wüste zerfielen? Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht den Ungehorsamen? Und wir sehen, dass sie nicht hineinkommen konnten wegen des Unglaubens. Paulus warnt uns davor, dass wir nicht solche werden, die ihre Herzen verhärten durch den Betrug der Sünde, dass wir nicht ungehorsam werden und dass wir nicht beginnen, Gottes Versprechen in Frage zu stellen, dass wir nicht solche werden, die von Gott abfallen durch Unglauben. Er fährt fort in Hebräer Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Hebräer Kapitel 4 und die Verse 1 bis 11. So wollen wir uns nun fürchten, damit nicht etwa jemand von euch zurückbleibt, solange die Verheißung besteht, in seine Ruhe einzugehen. Denn es ist auch uns verkündigt, genau wie jenen. Aber das Wort der Predigt half jenen nichts, weil es nicht mit Glauben verbunden wurde bei denen, die es hörten. Denn wir, die wir glauben, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen, obwohl die Werke von Anbeginn der Welt geschaffen waren. Denn so hat er an einer Stelle vom siebten Tage gesagt, und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und hier an dieser Stelle sagt er wieder, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Vers 6. Da es nun noch aussteht, dass einige in sie hineingehen sollen, und die, denen es zuerst verkündigt wurde, nicht hineingekommen sind wegen des Ungehorsams, bestimmt er noch einmal einen Tag, ein Heute, und sagt nach so langer Zeit durch David, wie gesagt wurde, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, würde er nicht danach von einem anderen Tag geredet haben. Vers 9. Also ist noch eine Sabbatruhe vorhanden, für das Volk Gottes. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, genauso wie Gott von den seinen. So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe hineinzukommen, damit niemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es Seele und Geist schneidet, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das war jetzt Vers 12. Wenn wir gehorsam sind und bleiben, dann werden wir in die Ruhe Gottes eingehen, wenn wir unsterbliche Geistwesen in seiner Familie sein werden. Paulus bezieht sich hier, indem er von der Ruhe spricht, auf die Heilighaltung des wöchentlichen Sabbats. Er sagte in Vers 9, noch einmal gelesen, also ist noch eine Sabbatruhe vorhanden für das Volk Gottes. Wörtlich heißt dies, es besteht nach wie vor die Verpflichtung der Einhaltung des Sabbats, wie es auch die Lamser-Bibel übersetzt. Es ist daher die Verpflichtung des Volkes Gottes, den Sabbat zu halten. Unsere ewige Ruhe wird durch das Halten des wöchentlichen Sabbats deutlich. Es wird vorher bezeichnet, wenn wir nämlich von den Werken unseres Lebens am wöchentlichen Sabbat ausruhen, wie Gott auch bei der Erschaffung oder der Wiederherstellung der Erdoberfläche am siebten Tage geruht hat. Lesen wir einmal kurz Lukas Kapitel 23 und Vers 56. Lukas 23 und Vers 56. Es geht hier um die Frau, nachdem Jesus Christus gekreuzigt worden war. Dann heißt es hier in Vers 56, und dann kehrten sie um und bereiteten wohlriechende Öle und Salben zu. Und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gesetz. Sie ruhten an diesem wöchentlichen Sabbat nach dem Gesetz. Und dieses Gesetz besteht auch heute noch. Die Verpflichtung, am wöchentlichen Sabbat zu ruhen. Dieses Gebot ist auch heute noch bindend für uns. Und wenn wir es nicht halten, wenn wir uns weigern, es zu halten, dann werden wir nicht in die Ruhe Gottes im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi eingehen. Lesen wir Hebräer Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Hebräer Kapitel 2 und Vers 1. Darum sollen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht daran vorbeigleiten. Denn wenn bereits das durch die Engel verkündete Wort bestätigt war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfängt, wie wollen wir entfliehen, wenn wir ein so großes Heil missachten, das, nachdem es den Anfang genommen hat, durch die Predigt des Herrn für uns bestätigt wurde durch die, die es gehört haben. Paul ermutigt uns immer und immer wieder, dass wir stark bleiben, dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht am Heil vorbeigleiten. Er gibt uns eine ernste Warnung für jene, die sich von dem lebendigen Gott abwenden und die in den Schmutz, in den ekelhaften Schmutz dieser Welt zurückgehen, nachdem sie ihm zunächst einmal entflohen sind. Paulus vergleicht und Petrus vergleicht diese Menschen mit Hunden, die etwas gefressen haben, die es ausspeien und die dann das Ausgespiene wieder zu sich nehmen. Und gleichwohl, nachdem er alle diese Warnungen gesagt hat, ist er sehr ermutigt und sehr überzeugt davon, dass die, denen er diese Warnungen schreibt, nicht in die Kategorie derjenigen fallen, die abgefallen sind. Und so lesen wir in Hebräer Kapitel 6, die Verse 9 bis 12. Hebräer Kapitel 6 und Vers 9. Geliebte, wir sind aber von euch eines Besseren überzeugt und dessen, was zum Heil gehört, obwohl wir so reden. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Tun und eure Liebeswerke vergäße, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweist zur vollen Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Glaube, Geduld. Er sagt etwas Ähnliches im ersten Kapitel im Philipperbrief, die Verse 3 bis 6. Philipper, Kapitel 1, und angefangen in Vers 3. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke, in jedem meiner Gebete für euch alle und bete mit Freuden, für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis jetzt. Ich bin deshalb guter Zuversicht. Oder eine weitaus stärkere und bessere Übersetzung wäre, ich bin davon völlig überzeugt, dass der, der in euch das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis an den Tag Jesu Christi. Warum ist das so? Warum war Paulus davon so überzeugt? Weil, wenn wir in Schwierigkeiten stecken, wir die Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen, um seine Hilfe zu erfahren. Er sagt uns dies in Hebräer Kapitel 4 und in Vers 16. Hebräer Kapitel 4 und Vers 16. Darum lasst uns mit frohem Vertrauen oder auch übersetzt freimütig. Deshalb lasst uns auch freimütig vor den Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Und wann haben wir Hilfe nicht nötig? Es ist Christus, der uns hilft, wenn wir kämpfen, wenn wir vielleicht ein wenig niederfallen, ausrutschen. Es ist Christus, der uns hilft, wieder aufzustehen. Hebräer Kapitel 7, Vers 25. Hebräer 7 und Vers 25. Daher kann er auch diejenigen vollständig erretten, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer, um für sie einzutreten. Christus lebt für immer, um für uns einzutreten. Hebräer 10, angefangen Vers 19. Hebräer 10 und Vers 19. Brüder, weil wir nun durch das Blut Jesu das zuversichtliche Vertrauen oder auch die Freimütigkeit zum Eintritt ins Heiligtum haben, den er uns als einen neuen und lebendigen Weg durch den zerrissenen Vorhang, das heißt durch seinen Leib, bereitet hat, und einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns nun, Vers 22, mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens hinzugehen, bestrengt in unseren Herzen, frei vom bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser, lasst uns am Bekenntnis der Hoffnung festhalten und nicht wanken. Denn er ist treu, der sie verheißen hat. Ohne Zweifel, mit voller Zuversicht, in der Gewissheit des Glaubens. Es sind jene, die festhalten, die bis zum Ende festhalten, standhaft sind, über die Paulus Folgendes sagt, in 2. Thessaloniker Kapitel 1, die Verse 5 bis 7. 2. Thessaloniker Kapitel 1 und Vers 5. Sie sind ein Anzeichen dafür, dass Gott gerecht richten wird, damit ihr des Reiches Gottes würdig erachtet werden, für das ihr auch leidet. Und jetzt Vers 7. Euch aber, die ihr Bedrängnis erleidet, Ruhe zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus Christus vom Himmel her mit den Engeln seiner Kraft zu geben. Auch hier wiederum das Versprechen, in Gottes Ruhe einzugehen. Im Alten Testament, im Buch Jesaja, in Kapitel 14 und Vers 3, lesen wir etwas mehr über diesen Aspekt. Jesaja 14 und in Vers 3. Auch diese Stelle zeigt uns, dass wir in Gottes Ruhe am Tage der Wiederkunft Jesu Christi eingehen werden. Jesaja 14 und Vers 3. Und zu der Zeit, wenn dir der Herr Ruhe geben wird von deinem Jammer und Leid und von dem harten Dienst, der dir auferlegt war. Und wir alle haben durch Jammer und Leid einen harten Dienst zu verrichten. Wenn wir den wöchentlichen Sabbat halten, wenn wir an diesem Tag ruhen, damit die ewige Ruhe des Reiches Gottes in gewisser Weise manifestieren, dann können wir bereits heute schon Ruhe haben von unseren täglichen Sorgen, unseren Bedrängnissen, unserer Furcht, den schweren Leiden und den schweren Lasten in diesem Leben. Wir können jetzt schon die ewige Freude, das ewige Glückseligsein in Gottes Reich dokumentieren. Was sagt uns Christus in Matthäus Kapitel 11, die Verse 28 und 29? Matthäus Kapitel 11 und Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, oder ich will euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Christi Joch, Christi Last ist leicht, nicht schwer, weil nämlich Gottes Gebote nicht schwer sind. 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 3. 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 3. Denn das ist die Liebe Gottes, wie es heißen soll. Das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Sie sind nicht schwer zu tragen. Es ist nicht zu schwer für uns, sie zu befolgen. Wenn wir Christi Last auf uns legen, dann finden wir Ruhe für unsere Seelen, wie er sagt. Schauen wir uns zunächst Jeremia Kapitel 6 an. Jeremia Kapitel 6 und Vers 16. Wo Christus auch Folgendes sagt. Jeremia 6 und Vers 16. So sagt der Herr: Tretet auf die Wege und schaut und fragt nach den früheren Wegen, welches der gute Weg sei, und geht ihn, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Aber sie sagen, wir wollen ihn nicht gehen. Wir sollen uns auf das besinnen, was wir gehört haben, was wir gelernt haben, was wir als richtig verstanden haben. Uns nicht abwenden von dem, was wir einmal als die Wahrheit bewiesen haben. Wenn wir Gottwesen sind, wenn wir Teil der Gottesfamilie sein werden, wenn wir Gottes ewige Ruhe wirklich in vollstem Maße erfahren, dann werden wir die Menschheit mit und unter Christus im Millennium regieren. Wir werden ihnen physische und dann auch geistliche Ruhe vom Krieg, vom Schmerz und von allem Leiden geben. In Jesaja Kapitel 32 lesen wir die Verse 16 bis 18. Jesaja 32 und Vers 16. Und das Recht wird sich in der Wüste niederlassen, und Gerechtigkeit wird im Fruchtgarten wohnen, und die Frucht der Gerechtigkeit wird Friede sein. Und der Nutzen der Gerechtigkeit werden Ruhe und Sicherheit für immer sein. Und mein Volk wird in Häusern des Friedens wohnen, in sicheren Wohnungen, und in sorgloser Ruhe. Oder man kann auch übersetzen in ruhigen Orten der Sicherheit. Heute ist die Welt von Satan, dem Teufel, beherrscht. Heute ist die Welt kein Ort der Ruhe, der Sicherheit, des Friedens, der Gerechtigkeit. Die Welt gibt uns in keinster Weise irgendeine Möglichkeit, in sicherer Ruhe zu leben. Aber Christus ruft uns aus dieser Welt heraus und er gibt uns geistige und geistliche Ruhe. Er bietet uns das zumindest an. Und auch sogar physischen Schutz in Zeiten der Verfolgung, wenn wir diesen Schutz nötig haben. Aber die Welt ist nicht unser Zuhause. Die Welt ist nicht unsere permanente und andauernde Ruhestätte. Wir warten auf eine bessere Welt. Eine Welt, in der Gerechtigkeit regieren wird. In Lukas Kapitel 10 und Vers 20 macht Christus eine sehr interessante Aussage. Lukas Kapitel 10 und Vers 20. Hier sagt er seinen Jüngern, die er ausgesandt hatte: Freut euch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind, sondern freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Unsere Namen sind im Himmel aufgeschrieben. Sie identifizieren uns als Bürger, Staatsbürger eines besseren Landes, einer besseren Heimat. Wir lesen in Philipper Kapitel 3, die Verse 20 und 21. Philipper Kapitel 3 und die Verse 20 und 21. Unser Bürgerrecht aber ist in den Himmel, von woher wir auch den Heiland, den Herrn Jesus Christus, erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit verwandeln wird, damit er dem Leib seiner Herrlichkeit gleichgestaltet wird, gemäß der Kraft, mit der er sich auch alle Dinge unterwerfen kann. Wir gehören einem himmlischen Königreich an, einem Königreich, das hier auf Erden etabliert werden wird, wenn Christus zurückkommt. Wir gehören nicht dieser Welt an. Abraham, Isaak, Jakob, alle alt- und neutestamentlichen Christen haben verstanden, dass sie, wenn es um diese Welt geht, lediglich Fremde sind, lediglich Pilger, lediglich Gäste. Diese Welt, die sie zurücklassen müssen, diese Welt, aus der sie herauskommen müssen, in geistlicher Hinsicht. Und wie sie es verstanden haben, so müssen auch wir es heute verstehen. Abraham verließ seine Heimat und er lebte in einem fremden Land. Er lebte in Zelten, als ein Pilger, als ein Fremder. Er wartete für eine bessere Zukunft, er wartete für eine bessere Wohnstadt, die noch kommen würde in der Zukunft. In Hebräer Kapitel 11 lesen wir die Verse 8 bis 10. Hebräer Kapitel 11 und Vers 8. Durch Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in das Land zu ziehen, das er als Erbe bekommen sollte, und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch Glauben ist er ein Fremder gewesen im verheißenen Land, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Diese Stadt repräsentiert das Land, die Heimat, die Abraham finden wollte. Sie in gewisser Weise deutet auf das ewige Leben im Königreich Gottes hin, in figurativer Weise. Und so lesen wir in Hebräer Kapitel 11, die Verse 13 bis 16. Sie alle, und hier werden viele Gläubige beschrieben, sie alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht empfangen, sondern sie von Ferne gesehen und auf sie vertraut. Und sie haben sie begrüßt und bekannt, dass sie Fremde und Gäste auf Erden sind. Denn die, die so etwas sagen, geben zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und zwar, wenn sie an das gedacht hätten, von dem sie ausgegangen waren, dann hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Wie so viele zurückgegangen sind in diese Welt. Nun aber trachten sie nach einem Besseren, nämlich dem Himmlischen. Und darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er baute ihnen eine Stadt. Und wie Abraham auf diese Stadt wartete, so müssen auch wir auf diese Stadt warten. Hebräer 13, Vers 14. Hebräer 13, Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Das muss unsere geistliche Einstellung sein. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Diese Stadt ist natürlich das himmlische Jerusalem, die Gott der Vater dabei ist zu bauen für uns im Himmel und die auf die neue Erde herabkommen wird, als unsere permanente Wohnstadt der Ruhe. Und wie Abraham auf diese zukünftige Stadt blickte und sich auf sie freute, so müssen auch wir dies tun. Dieses himmlische Land ist Gottes unzerstörbare, möchte ich einmal sagen, diese unzerstörbare Idee des Reichtums, des Reiches Gottes. Das kann nicht in irgendeiner Form erschüttert werden, das kann nicht weggenommen werden, das kann nicht zerbrechen. Es wird hier auf Erden etabliert werden. Und wir werden alle Nationen beherrschen, wir werden über sie herrschen, wir werden über sie regieren, wir werden ihnen den Weg des Lebens zeigen. Und es ist uns versprochen worden, in diesem Reich zu sein. Das ist wichtig, in diesem Reich zu sein. Hebräer Kapitel 12, Vers 28. Hebräer Kapitel 12 und Vers 28. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, haben wir Gnade, durch die wir Gott dienen wollen und ihm zu gefallen mit Scheu und Ehrfurcht. Ein unerschütterliches Reich, das Bestand haben wird, das nicht zerstört werden wird, das nicht abgeschafft werden wird. Wir werden das Reich Gottes ererben. Wir werden in das Reich Gottes hineingehen. Wir werden im Reich Gottes sein. Was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist die Gottfamilie, die über andere herrschen wird. Wenn wir also im Reich Gottes sein werden, bedeutet dies, wir werden in Gottes Familie sein. Wir werden Gott sein, wie Gott der Vater und Jesus Christus Gott sind. Wir werden mit und unter Christus über andere regieren. Apostelgeschichte 14 und Vers 22 sagt uns Folgendes. Apostelgeschichte 14 und Vers 22. Paulus und die anderen Jünger stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben. Immer und immer wieder lesen wir dies. Im Glauben zu bleiben. Und dass wir durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen müssen. Durch viele Trübsale. Es ist kein unbedingt einfacher Weg. Aber wenn wir das Joch Christi auf uns legen, dann wird es einfach sein. Weitaus einfacher als ohne die Hilfe von Jesus Christus. Offenbarung 21, Vers 7 sagt uns. Offenbarung 21 und Vers 7. Wer überwindet, der wird alles erben. Alles. Ohne Ausnahme. Der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Oder meine Tochter. Wie ich sagte, wir werden Gott sein, so wie Gott Gott ist. Und das bedeutet auch Herrschaft über andere. Lesen wir Offenbarung Kapitel 2, die Verse 25 bis 28. Offenbarung 2, die Verse 25 bis 28. Was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme, sagt Christus. Wer überwindet und meine Werke hält bis ans Ende, dem werde ich Macht geben über die Nationen. Und er soll sie weiden mit eisernem Stab. Wie Töpfergefäße werden sie zerbrochen, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm auch den Morgenstern geben. Wir werden keine Rebellion dulden. Wir werden keine Kompromisse schließen. Das ist der Weg. Den geht weder zur Rechten noch zur Linken. Wenn wir uns für das Reich Gottes qualifizieren, indem dass wir überwinden, dann werden wir Mitglieder in der Familie Gottes sein. Offenbarung 20 und Vers 6. Offenbarung 20 und Vers 6. Glückselig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und werden mit ihm 1000 Jahre regieren. Und dann danach für ewig und immer, für alle Zeit. Aber in der Zwischenzeit, denn das ist ja noch nicht eingetreten, müssen wir uns auf das konzentrieren, was jetzt und heute in unserem Leben eine Rolle spielt. Und so schauen wir uns das Laubhüttenfest an, das uns in gewisser Weise auf etwas vorbereitet, nämlich dass wir heute in dieser Welt lediglich eine vorübergehende Funktion haben. Wir leben heute, gerade auch während des Laubhüttenfestes, in zeitweiligen Wohnstätten. Im Buch Nehemia wird dies näher beschrieben, Nehemia Kapitel 8 und Vers 14. Nehemia Kapitel 8 und Vers 14. Und dann auch Vers 17. Und sie fanden im Gesetz, das der Herr durch Mose geboten hatte, geschrieben, dass die Kinder Israel am Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten. Vers 17. Und die ganze Volksversammlung derer, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, und wir sind alle aus der Gefangenschaft dieser Welt herausgeführt worden, machten Laubhütten und wohnten darin. Denn die Kinder Israel hatten das seit der Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, bis zu diesem Tage nicht getan. Und es war eine sehr große Freude. So sollen auch wir am Laubhüttenfest diese Freude dokumentieren. Eine Hütte oder eine Laubhütte ist nur etwas, was zeitweilig ist, eine zeitweilige Wohnstadt. Heute gehen wir normalerweise in Hotels, um das Laubhüttenfest zu halten. Und das erinnert uns auch daran, dass wir in der Tat Fremde, Pilger, Durchreisende sind auf dieser Erde und dass unsere letztendliche Wohnstadt nur zeitweilig oder vielmehr nicht nur zeitweilig ist, wie sie jetzt ist, sondern ewig. Solange wir diesen sterblichen Körper haben, sind wir noch nicht in die endgültige Ruhe Gottes eingetreten. In 1. Petrus Kapitel 1 und Vers 1. 1. Petrus Kapitel 1 und Vers 1. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremden in der Zerstreuung. Da werden einige Gebiete hier genannt. die auserwählten Fremden, diejenigen, die nur zeitweilig hier sind, die nicht eigentlich von diesem Land sind. In 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 11. 1. Petrus 2 und Vers 11. Da sagt Petrus: Geliebte, ich ermahne euch als Fremde und Pilger, enthaltet euch von sinnlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Pilger, Fremdlinge, Fremde in dieser Welt, die sich nicht den sinnlichen Begierden in dieser Welt hingeben sollen. Christus sandte uns und sendet uns in diese Welt als was? Philipper Kapitel 2 und Vers 15. Philipper Kapitel 2 und Vers 15. An dieser Stelle beschreibt uns auch diese Welt. Damit ihr untadelig und lauter seid, Gottes Kinder, unsträflich mitten unter verirrten und verdorbenen Menschen, unter denen ihr als Lichter in der Welt scheint. Als Pilger, als Durchreisende, als Fremde in dieser Welt sollten wir der Welt zeigen, wie man besser leben kann. Wir sollten Jesus Christus repräsentieren als denjenigen, der letztendlich diese Welt regieren wird. In Jesaja Kapitel 33 lesen wir Vers 7. Jesaja 33 und Vers 7. Sieh, ihre Helden schreien draußen. Die Boten des Friedens weinen bitterlich. Die Boten, die Botschafter des Friedens, diejenigen, die sich von den fleischlichen Begierden dieser Welt entfernt haben, das sind wir. Und auch wir weinen manchmal bitterlich, wenn wir die Schrecknisse dieser Welt sehen, diese unglaublichen, verirrten und verdorbenen Geschehnisse, die durch verdorbte und verdorbene Menschen stattfinden und ausgelöst werden. Wir sind die Botschafter des Friedens. Und als solche haben wir eine Aufgabe zu erfüllen. 2. Korinther Kapitel 5 und Vers 20. 2. Korinther Kapitel 5 und Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns. Deswegen bitten wir an Christi Stadt: Lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist unsere Botschaft, Teil unserer Botschaft, die wir verkünden sollen. Es ist eine andere Art und Weise zu sagen: Bereut, glaubt an das Evangelium vom Reich Gottes. Wiederum Epheser Kapitel 6, die Verse 18 bis 20. Epheser Kapitel 6 und Vers 18. Und betet alle Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht eben dazu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und für mich, damit mir das Wort gegeben wird, dass ich meinen Mund freimütig, hier ist das Wort freimütig again, freimütig auftue, um das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, dessen Botschafter ich bin in Ketten, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Das Geheimnis des Evangeliums beinhaltet die Wahrheit, dass es das Potenzial des Menschen ist, in das Reich Gottes eingehen zu können als unsterbliche Gottwesen. Diese ewige Ruhe Gottes zu erreichen, die durch das Laubhüttenfest in gewisser Weise uns vor die Augen gemalt wird. Als ein Botschafter repräsentieren wir ein Land, zu dem wir gehören. Wir repräsentieren nicht das Land, in dem wir uns befinden. Wir nehmen nicht an politischen Affären des Landes teil, an dem wir als Botschafter sind. Nicht mit den Philosophien, nicht mit den Kriegen des Landes. Denn da sind wir ja nur zeitweilig. Wir haben damit nichts zu schaffen. Selbst in unserem Geiste nicht. Ein Botschafter repräsentiert und reflektiert den König oder den Führer seines Landes. Wir sollen unseren Führer, unseren König Jesus Christus reflektieren. Und wie wird der beschrieben? Jesaja Kapitel 9. Jesaja 9, Vers 5 und 6. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter, und er heißt wunderbar, Rat, Kraft, Held, ewig Vater, Friedenfürst, damit seine Herrschaft groß wird und der Friede auf dem Throne Davids und in seinem Königreich kein Ende hat, damit er es aufrichte und festige mit Gericht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit, und das wird der Eifer des Herrn Zebaoth tun, eine sehr bekannte Stelle. Aber diese Charakteristika, mit denen Christus hier beschrieben wird, das müssen die unsrigen sein. Wenn wir mit und unter Christus herrschen werden. Wir müssen heute bereits schon reflektieren in unserem Leben, dass wir als Christi Botschafter oder Repräsentative diese Charaktereigenschaften haben, die Christus hier beigeordnet werden. Das heißt, unser Leben muss wundervoll sein. Es muss friedevoll sein. Es muss ein friedliches Leben sein gegenüber denen, mit denen wir in Kontakt kommen. Und wir müssen in gerechter und fairer Weise uns anderen gegenüber verhalten. Schauen wir auch Jesaja Kapitel 11, die Verse 2 bis 5 uns an. Jesaja 11, die Verse 2 bis 5. Auf dem wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und sein Wohlgefallen wird die Furcht des Herrn sein. Er wird nicht nach dem richten, was seine Augen sehen, kein Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Lande gerechtes Urteil sprechen und wird das Land mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gottlosen mit dem Atem seiner Lippen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Wiederum frage ich, sind diese Charaktereigenschaften die unsrigen? Da wir nun den Geist Gottes in uns haben, in unseren sterblichen Leibern, haben auch wir die Weisheit und das Verständnis für die Notwendigkeiten und die Nöte anderer. Können wir richtigen und zwingenden Rat geben, mit Verständnis, mit der richtigen, respektvollen Haltung für Gott? Handeln wir in gerechter Weise? Handeln wir in aufrichtiger Weise? Sind wir nicht jene, die den Bösen entschuldigen, ihm Recht geben? Und entscheiden wir uns nicht im Hinblick auf eine Situation aufgrund von Hörensagen, aufgrund von Gerüchten, sondern wir entscheiden in Aufrichtigkeit und in der Wahrheit. Was sagte uns Christus in Johannes Kapitel 7 und Vers 24? Johannes Kapitel 7 und Vers 24. Richtet nicht nach dem Schein, sondern richtet ein gerechtes Gericht. Man kann sehr leicht nach dem Schein richten, so wie es aussieht. Es muss keineswegs die Wahrheit sein. Wir sind die Botschafter Jesu Christi. Wir sind Pilger in dieser Welt, wie Abraham, Isaac und Jakob Pilger waren. Und unser Ziel, unser Endziel, das Endziel unserer Pilgerschaft ist das Reich Gottes, das wir erreichen wollen und werden. Abraham, Isaak, Jakob haben diese Versprechen nicht erhalten. Niemand hat sie erhalten, bis auf Jesus Christus selbst. Aber wir werden alle zusammen in diese Ruhe als Christen eingehen, wenn Christus zurückkommt. In Hebräer Kapitel 11 lesen wir die Verse 39 und 40. Hebräer 11, die Verse 39 und 40. Diese alle haben durch den Glauben Zeugnis empfangen und die Verheißungen nicht erlangt, weil Gott etwas Besseres für uns zuvor ersehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Wir werden alle zusammen vollendet werden, wenn Jesus Christus zurückkommt. Heute leben wir in einer physischen, in einer zeitweiligen Situation, in einem Zelt, unserem Körper. Und dieser Körper wird zu Asche zerfallen, aus der er genommen wurde, dieser Asche, diesem Lehm. Aber in 2. Petrus Kapitel 1, da lesen wir etwas weiteres. 2. Petrus Kapitel 1, die Verse 13 und 14. 'Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Zelt des Leibes bin, euch wach zu halten, indem ich euch erinnere, denn ich weiß, dass ich mein Zelt bald abbrechen muss, wie mich auch unser Herr Jesus Christus erkennen lässt.'" Wir leben heute in einem zeitweiligen Zelt. Unser Körper ist ein zeitweiliges Zelt. Und damit wir das ewige Leben, diesen geistigen Körper erlangen, muss dieses Zelt abgebrochen werden, aufhören zu existieren. Im 2. Korinther lesen wir in Kapitel 5 die Verse 1 bis 5. 2. Korinther Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Zelthaus abgebrochen wird, haben wir einen Bau von Gott, ein Haus, nicht von Menschenhand gemacht, das ewig ist im Himmel. Oder wie es die Schlachterbibel genauer übersetzt, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Vers 2. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, mit unserer himmlischen Behausung überkleidet zu werden. Oder, laut Schlachter, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Vers 3. Da wir ja, nachdem wir bekleidet wurden, nicht nackt erfunden werden, denn wir, die wir in dem Zelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Vers 5. Der uns aber eben dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns auch das Pfand, das Unterpfand, die Anzahlung des Geistes gegeben hat. Wenn Gottes Geist in uns ist, dann werden wir unsterbliche Geistwesen werden zur Zeit der Wiederkunft Christi. Gottes Geist in uns ist eine Anzahlung, eine Garantie, eine Versicherung, dass wir im Reich Gottes sein werden, solange wie Gottes Geist in uns wohnt. Und Gottes Geist wohnt in unserem sterblichen Körper, in diesem Zelt, in diesem irdischen Gefäß. Lesen wir dies in 2. Korinther 4 und Vers 7 und sehen wir auch, warum das der Fall ist. 2. Korinther Kapitel 4 und Vers 7. Wir haben diesen Schatz allerdings in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott kommt und nicht von uns. Alle Herrlichkeit, aller Ruhm, alle Ehre gehören Gott. Und wir sollen uns aber auf die Zeit unserer Auferstehung oder unserer Verwandlung vorbereiten, wenn diese physische, zeitweilige Instanz, dieser Körper, dieses Zelt, wenn der abgebrochen wird, dieser dieses Zelt, das sich im irdischen Gefäßen befindet, und wenn eine Verwandlung stattfindet zu einem ewigen, verherrlichten Körper, wenn wir identisch werden, nicht nur ähnlich, sondern gleich identisch werden mit Jesus Christus, den verherrlichten Körper haben, den er hat, wenn unser physisches Zelt zerstört wird und mit einem ewigen Gebäude von Gott sozusagen vertauscht wird, wenn wir mit Unsterblichkeit bekleidet werden, wenn wir die ewige Ruhe Gottes erlangt haben. Wir können der Welt heute zeigen, wie man mit Freude im Hinblick auf diese wunderbaren Dinge leben kann. Und das ist das Ziel nicht nur für uns, es ist das Ziel für die gesamte Menschheit. Das Apophytenfest zeigt uns eine unglaubliche Zeit des Friedens für die gesamte Menschheit, etwas, was die Menschheit eigentlich noch nie erlebt hat. Und sie zeigt uns auch die ewige Ruhe. Sie zeigt uns die Freiheit von allen physischen Begrenzungen, von allem Schmerz, von allem Leid, wenn unsere Verwandlung kommt.